Im Jahr 1917 reichte Kafka einen Text bei einer Zeitschrift ein, der Zeitschrift Der Jude, die Martin Bubner herausgab. Und eigentlich wollte er das gar nicht und er war auch ziemlich sicher, dass das nichts wird und er war auch eigentlich ganz schön spät dran. Das ist ein komplizierter Text, Schakale und Araber. Der berührt ein sehr eigentümliches, wirklich ein merkwürdiger Text. Ein Text, in dem die Schakale als Juden auftauchen und die Araber als Araber. Und die beiden Bevölkerungsgruppen streiten sich. Sie sind sich uneins, religiös wie in ihrem Auftreten, im Habitus wie spirituell. Und Kafka ist nun verblüfft, dass dieser Text angenommen wird. Er kommt einfach zu spät und es ist für ihn sehr merkwürdig und er weiß auch gar nicht, ob er sich in diesem zionistischen Umfeld wohlfühlt. Kafka ist für uns in diesem Jahr ein großes Thema, wie Sie unserem Halbjahresprogramm entnehmen können. Und wir sind gewissermaßen in einer ähnlichen Situation hier in der BBAW. Wir kommen relativ spät. Mal gucken, ob das was wird und ob die uns auf Dauer mögen. Aber wie es so aussieht, gestaltet es sich ganz gut. Wir haben hier noch die Regale, die Sie sehen, des Grimmschen Wörterbuchs. Das war vorher als Projekt der BBAW hier in diesem Raum, wird jetzt so nach und nach verschwinden. Aber die Regale passen ja ganz gut zu uns, die Bücher auch. Und wir haben begonnen, so nach und nach von diesem Raum Besitz zu ergreifen. Wie alle Marbach-Kundigen wissen, hier unten stehen schon Marbacher Magazine unterhalb und neben den Grimmschen Wörterbuchbeständen. Und so nach und nach wird es ganz sicher mehr Marbach hier geben. Das also ist die Berliner Dependance des Deutschen Literaturarchivs. Wir werden hier keine Archivalien sortieren. Wir werden hier keine Bestände aufbauen, sondern dies ist einfach ein Raum, damit wir uns mit Ihnen treffen können, mit Ihnen und anderen Menschen, die am Archiv interessiert sind, die für die Literatur begeistert sind in ihren unterschiedlichen historischen Darbietungsformen. Wir wollen hier zeigen, was uns besonders beschäftigt, gegenwärtig, vielleicht auch zukünftig, diskutieren und unsere Bestände an die Bevölkerung der Hauptstadt, auch an die Politik heranbringen. Nicht immer kann man ja leider nach Marbach fahren, manchmal muss Marbach eben auch an die Spree kommen. Und dieses tun heute gemeinsam mit Kai-Uwe Peter, dem Präsidenten der Deutschen Schillergesellschaft, dem Trägerverein des DLA, und gemeinsam mit ihm und mir eine ganze Reihe von Kollegen. Nikola Herweg macht den Anfang, gemeinsam mit Emanuel Wieber, was mich sehr freut, mit einem ersten Teil unseres Salons. Ich will ihm gar nicht vorgreifen, das können die beiden dann selber wunderbar darbieten. Ulrich von Bülow, Leiter der Abteilung Archiv im Archiv, also der Handschriften, Bilder und Objekte und so fort, setzt fort mit einem Beitrag über Hoffmanns Koffer. Wir haben gewissermaßen schon immer einen Koffer in Berlin. Aber warum eigentlich? Und der dritte Beitrag schließlich Jan Bürger, Leiter des Siegfried-Unseld-Archivs, gemeinsam mit Marie-Louise Knott über den Bestand von Barbara Köhler, der bei uns im Haus ist. Solche und ähnliche Formate wollen wir demnächst und häufig hierher bringen. Und wir werden sehen, um wieder einen Satz Kafkas zu variieren, als ich eines Abends in der BBAW aufwachte. Viel Vergnügen heute Abend und ich hoffe, Sie bleiben lange auf Ihren Stühlen sitzen und genießen den Abend mit uns.
So, ich hoffe, das Mikrofon, nee, musste nicht. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert. Ich glaube, ja. Auch von meiner Seite einen schönen Abend. Ich freue mich, dass ich jetzt diese erste Veranstaltung von Marbach an der Spree eröffnen darf. Und zwar mit einem ganz besonders spannenden und schönen Bestand, den wir jetzt gleich vorstellen wollen, der letztes Jahr, also erst vor wenigen Monaten, zu uns nach Marbach gekommen ist, und zwar als Schenkung. Der Schenkende ist mein heutiger Gast, Emanuel Wiemer. Und bevor wir Ihnen jetzt Einblicke in dieses Familienarchiv der Familie Wiemer-Boudot-Lamotte geben, möchte ich kurz Herrn Wiemer vorstellen. Herr Wiemer ist von Brotberuf Anwalt, hat aber auch in dieser Funktion schon immer viel, oder nicht immer, aber viel mit Kultur und Literatur zu tun gehabt. Unter anderem hat er den S. Fischer Verlag beraten. Er ist aber heute hier, weil er seit seiner Geburt eigentlich Literatur, Kunst, Kultur eingeatmet hat. Er ist in einem sehr kunstsinnigen Elternhaus groß geworden. Sein Vater war Lektor bei Beck. Seine Mutter eine Französin, daher diese interessante Namensverbindung Wiemer-Boudot-Lamotte, war bei Gallimard Mitarbeiterin, und deren Bruder Emanuel Boudot-Lamotte, Sie sehen, woher der Name meines Gastes kommt, war ebenfalls bei Gallimard und darüber hinaus unglaublich vernetzt in der französischen Kunst- und Literaturszene. Emanuel Wiemer, wie gesagt, ist in diesem Umfeld aufgewachsen, und ohne ihn, kann man glaube ich sagen, gäbe es dieses Archiv nicht, auf jeden Fall nicht in Marbach, denn er hat es uns gestiftet, wie gesagt. Aber nicht nur, er hat es auch über Jahre hinweg gepflegt, er hat es geordnet, er hat aus diesem Familienarchiv heraus geforscht. Es gibt hier zum Beispiel einen gewichtigen Band mit Fotos seines Onkels. Wenn Sie nachher Lust haben, können Sie da gerne mal reinschauen. Und es gibt diesen etwas schmaleren Band über seine Eltern, also vor allem die Kontakte, die auch gleich eine Rolle spielen, sind darin sehr detailliert und genau behandelt. Und es wird demnächst auch noch einen neuen Band geben, in dem dann auch der Onkel Emanuel Boudot-Lamotte mit aufgenommen wird. Er hat aber auch aus diesem Archiv heraus andere Forscher mit Material versorgt. Und so gibt es hier zum Beispiel ein Band mit dem Briefwechsel zwischen Emanuel Boudot-Lamotte und Marguerite Yourcenar. Auf Französisch leider nur, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine deutsche Übersetzung. Bevor wir jetzt uns die Briefe, die Manuskripte, Fotos, Erinnerungsstücke dieses Bestandes anschauen werden, wollen wir ganz kurz auf die drei Bestandshalterinnen eingehen. Und wir fangen an mit Horst Wiemer. Magst du vielleicht was zu den Fotos sagen?
Du musst das Mikrofon. Mikro. Weil das aufgezeichnet wird, ja, habe ich verstanden. Genau. Sonst verstehen Sie uns auch so. Nein? Lauter? Ist gut. Der Herr wird geblendet. Ja.
So besser?
Ja. Ja, Nicola, zunächst also habe ich zu danken, dass ich heute hier sitzen darf. Und ich habe ja eigentlich nur etwas weitergegeben. Und ich denke und hoffe natürlich, in sehr gute Hände. Auch dafür meinerseits vielen Dank. Diese Bilder, ja, den Herrn kenne ich. Ja, das Bild links unten, das ist in Jugendjahren. Und in der Mitte siehst du ihn auf einem Gerüst stehend, hier in Berlin übrigens. Mein Vater wollte Architekt werden und hat in dem Büro von Paul Hulczynski, der Ihnen hier in Berlin vielleicht ein Begriff ist, gearbeitet. Ja. Hulle, genannt Hulle. Und musste aber diesen Wunsch begraben, denn es war Weltwirtschaftskrise. Auch das Vermögen, was er aus der Familie geerbt hatte, sein Vater war schon lange tot, war durch die Krise verloren gegangen. Und so entschied er sich, eigentlich mehr aus einer Verlegenheit und der Not gehorchend für den Bücherberuf und bekam ein erstes Engagement bei Martin Hürlimann. Das war ein Schweizer Verleger, der hier in Berlin den Atlantis Verlag gestartet hatte. Und verheiratet war mit Bettina Kippenheuer, auch ein Name, der vielen hier, denke ich, was sagt. Und so kam er in das Verlagsgeschäft und schließlich auch über Martin Hürlimann zum CH Beck Verlag. War ab 1. Januar 1936 bei Beck und blieb bis 42 Jahre lang Mitarbeiter des Hauses CH Beck, verantwortlich für den belletristischen Verlagsteil.
Genau, und er war immer sehr frankophil.
Und war sehr frankophil, und so siehst du ihn auf dem rechten Bild mit Jean Schneiberger. Jean Schneiberger war einer der Gründungsgesellschafter von Gallimard und der NRF. Und also mein Vater war schon als Student in den 20er Jahren nach Paris gereist, auch dort studiert, gelebt und erste Kontakte geknüpft. Und also Schneiberger kannte er auch schon aus den 30er Jahren. Natürlich war das Geschäft nicht so leicht, auch grenzüberschreitend, so wie wir uns das angewohnt haben. Aber die Kontakte waren ihm wichtig. Und so gab es eben so ein paar Verbindungen. Und Schleimberger war einer von denen. Das Bild, die Aufnahme ist Anfang der 60er Jahre. Da ging es um das Großprojekt Universum der Kunst. Ein Projekt, das Malraux ersonnen hatte und dann Herausgeber Malraux war und das mein Vater für Deutschland, für den CH Beck Verlag in Deutsch betreut hat.
Wir werden da später auch noch in diese Zeit wieder zurückkommen. Jetzt springen wir wieder zurück in die Jugend von Madeleine Boudot-Lamotte, später Wima. Ja, wir sehen sie hier auf der linken Seite ungefähr in dem Alter, in dem sie dann deinen Vater kennengelernt hat. Und auf dem rechten Bild, das ist so ein, zwei Jahre später entstanden, das werden wir später nochmal kurz sehen, das Bild in einem anderen Kontext. Und da werden Sie sehen, dass sie auf den Stufen des Verlagsgebäudes von Gallimard sitzt. Madeleine Boudot-Lamotte kommt aus einer guten, aber nicht sehr gut situierten Familie. Deshalb musste sie die Schule abbrechen, hat dann, was man heute Jobben nennt, gemacht, bis ihr Bruder beschlossen hat, dass das so nicht weitergeht und sie zu Gallimard geholt hat. Und wie es dann mit ihr weiterging, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Und jetzt springen wir zum dritten im Bunde. Also es sind drei Bestandshalter, die dieses Familienarchiv Wima Boudot Lamotte bilden. Und der dritte ist der Bruder von Madeleine, ungefähr 9 Jahre, glaube ich, älter.
9 Jahre älter und fast gleich alt mit meinem Vater.
Ja. Und Emmanuel Boudot-Lamotte, Nell genannt, den Namen werden Sie dann auch im Folgenden meistens hören, hat auch Jura studiert, ich glaube eher leidenschaftslos.
Total leidenschaftslos.
Leidenschaftlich hingegen sich für Kunst und Literatur und die Kunstgeschichte und später dann vor allem die Fotografie interessiert. In seiner Zeit als Student in Paris ist er mit dem Pariser Milieu in Kontakt gekommen, hat dort lebenslange Freundschaften geknüpft, die oft ein Leben lang hielten. Und einer dieser Freunde war Cocteau. Aber auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Magst du was zu den Bildern sagen?
Also links oben, da sieht man ihn im Büro bei Gallimard. Mein Onkel ist Jahrgang 08. Und hat dann Kunstgeschichte bei Henri Faucillon studiert, sagt vielleicht. Ja. Und ging dann aber, interessiert sich auch schon früh für Fotografie, ging aber in den Verlag. Und das Entree, also die ihn da unterstützt haben, war Gide und Malraux. Gide war ja auch einer der Gallimard-Gesellschafter damals. Und so wurde er einmal, also Mitglied des Sekretariats des Verlegers und aber auch schon ab 31 Mitglied des Comité de Lecture, also die Lektoratskonferenz. Und rechts, das ist dann schon später, da war er dann schon selbstständiger Fotograf, Anfang der, das ist vielleicht so 1950, nicht, dieses Foto. Da sieht man ihn zu Hause, hat er, also ein Selfie vor der Zeit. Ja. Aber Sie sehen auch ganz typisch eben, also die Bücher durften auch da nicht fehlen.
Ja, die gemeinsame Geschichte der Familie Wimabudot-Lamotte beginnt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, als sich nämlich Madeleine und Horst in Paris treffen. Horst Wimer als Vertreter des Beck-Verlags bei Gallimard und Madeleine als Schwester von Nell. Aber auch, es fällt so in die Zeit, als sie dort im Verlag anfängt. Es ist nicht ganz klar, ne, wo sie sich getroffen haben.
Doch, es ist ganz klar, wo sie sich getroffen haben. Genau. Eine Party, eine Neujahrsparty, 38. Und,
aber bevor wir jetzt zu dieser Liebesgeschichte, auf die wir nachher auch noch ein bisschen genauer eingehen werden, zu sprechen kommen, wollen wir sie jetzt noch weiter in die Vergangenheit zurücknehmen, nämlich vor die Geburten dieser drei Menschen, in das späte 19. Jahrhundert, in das Paris des späten 19. Jahrhunderts, und zwar zu Marcel Proust. Denn in diesem Bestand, den wir, wie gesagt, als Schenkung erhalten haben, gibt es die Erstausgabe von Proust, diesen wunderschönen Prachtband, den er übrigens auf eigene Kosten hat drucken lassen, eine Sammlung seiner eigenen Texte in Kombination mit Musikstücken seines Freundes Rinaldo Hahn und der mit ihm befreundeten Künstlerin Madeleine Lemaire. Und das Vorwort hat übrigens Anatole France geschrieben. Also ein an sich schon... ein Stück, das an sich schon viel Freundschaft enthält. Und dieser Band ist nun darüber hinaus noch besonders schön, weil er mehrere Widmungen enthält. Die erste sehen Sie hier rechts unten, nämlich von Lemaire, gewidmet mit einem Original-Aquarell in diesem Band, gewidmet an Lucien Daudet, dem auch Proust dieses Buch widmet. Und man muss nicht weit recherchieren, um herauszufinden, wer Lucien Daudet ist. Es reicht, wenn Sie bei Wikipedia nach Marcel Proust schauen, dann werden Sie erfahren, dass Sie im Jahr des Erscheinens dieses ersten Druckes von Proust, das war 1896, da hat sich Proust in Lucien Daudet verliebt. Und Rinaldo Hahn hatte das Nachsehen, glaube ich. Die beiden blieben aber befreundet. Und in dieser Widmung, ich nehme mal an, dass diese Widmung aus dem Jahr des Erscheins auch stammt, also aus dem Jahr, in dem die beiden sich auch kennenlernen, widmet er eben diesen Band Mon cher petit Lucien. Magst du das mal vorlesen? Dann brauche ich niemanden mit meinem Französisch quälen. Dort.
À mon cher petit Lucien, peintre, humoriste et écrivain, son admirateur et son ami Marcel Proust, en le suppliant de donner comme suite à ce livre nos longs homéries qui sont tellement mieux.
Genau, ja. Und Sie haben das wahrscheinlich alle verstanden. Ich übersetze es trotzdem nochmal an meinen lieben kleinen Lucien, Maler, Humorist und Schriftsteller, seinen Bewunderer und Freund Marcel Proust, mit der Bitte als Fortsetzung dieses Buches unsere langen
Gespräche
weiterzuführen, die so viel besser sind. Und und damit nicht genug, also so ist dieses Exemplar ja schon wunderbar, aber es gibt noch eine weitere Widmung und die erklärt auch, wie dieses Stück nicht nur erst in die Familie von Emanuel Wimer, sondern nun eben auch nach Marbach gelangt ist. Und hier, also ich finde es wunderbar, handelt es sich um eine Widmung, die ungefähr 40 Jahre später vermutlich getätigt wurde, nämlich am 22.03.35. Und jetzt würde ich dich wieder bitten, das zu lesen.
Cher Nell, ce livre qui a été à moi est à toi. Ce qui me fait un grand plaisir, car je n'aime pas beaucoup le passé. Grâce à toi, ce livre redevient présent et je l'aime à présent deux fois. Lucien.
Genau, und ich hoffe, dass die Übersetzung halbwegs trifft, was dort steht. Lieber Nell, dieses Buch, das mir gehörte, gehört dir, was mich sehr freut, denn ich mag die Vergangenheit nicht besonders. Dank dir wird dieses Buch wieder gegenwärtig und ich liebe es jetzt doppelt. Lucien. Eben am 22.03.35. Ja, und ich finde das wunderschön, weil es verbindet jetzt nicht nur Emmanuel Boudot-Lamotte mit dem großen Chronisten des 19. Jahrhunderts, also dem im 20. Geborenen, mit dem im 19. Geborenen, sondern ja jetzt auch Marbach mit Frankreich und mit Proust. Und ist einfach ein Zeichen von diesem Freundschaftsnetzwerk, in dem sich Emmanuel Boudot Lamotte bewegte, das eben über Generationen ging und das auch eigentlich weitergeführt wird, kann man sagen. Denn auch Emmanuel Wiemer und seine Frau, die heute leider nicht da sein kann, Loni, sind zum Beispiel sehr gut mit Annette Kolb befreundet gewesen. Also auch eine Freundschaft, die natürlich eigentlich aus einer früheren Zeit durch die Eltern gestiftet, dann aber auch in die nächste Generation übertragen wurde. Also so spinnt sich das in dieser Familie fort, kann man, glaube ich, sagen. Wie kommt es, dass dieses Buch mit vielen anderen Sachen, die eigentlich ganz relativ weit weg von deinem Onkel sind, zu euch gekommen sind?
Tja, also ich kann jetzt wirklich nur Vermutungen anstellen, ja, weil Freundschaften sind ja nicht Dinge, die man greifen kann. Du hast ja schon erwähnt, mein Onkel ist nach Schulabschluss, das war dann so Mitte der 20er Jahre in Paris, sehr schnell in das Milieu eingetreten, Künstlermilieu. Und dazu gehörten dann so Lokale wie Select oder auch Le Boeuf sur le Toit. Da gibt es auch ein paar Sachen, die das belegen, die bei euch sind jetzt. Und dort hat er sehr früh und vor allen Dingen Cocteau kennengelernt und über Cocteau den Kreis. Also ich denke, die Bekanntschaft mit Lucien Daudet erfolgte über Cocteau. Und ich glaube, du zeigst da auch noch was, was auch diese besondere Freundschaft Cocteau mit der Familie Daudet auch belegt.
Genau das.
Und
können wir einfach vorgreifen. Das meinst du, glaube ich?
Zum Beispiel. Nicht? Das ist ein Fächer, den Cocteau Madame Daudet geschenkt hat, mit einer Widmung in Versen in 1913. Und die Mutter Daudet, war die Witwe von Alphonse, das ist der mit den Briefen aus seiner Mühle. Ja.
Also damals ein sehr berühmter französischer
Also heute noch populär.
Heute noch populär, aber damals, glaube ich,
besonders.
Ja.
Auch befreundet mit Hugo. Und eine Hugo-Tochter war ja kurze Zeit, zwar nur, war keine sehr glückliche Verbindung mit dem älteren Daudet, Sohn verheiratet. Also nur zu zeigen, also das war, diese Netze bestanden schon.
Genau, und bei dem Stück finde ich es noch überraschender. Also das Buch, das erklärt sich ja durch die Widmung, warum es eben zu Emmanuel oder zu Nell gekommen ist. Aber dieser Fächer, der ist ja nun wirklich an eine ganz andere Person gerichtet. Trotzdem kommt sowas zu deinem Onkel, genauso wie diese Fotos. Also eben hast du die Mühle schon erwähnt. Das ist übrigens die Mühle, aus der die Briefe von Alphonse Daudet geschrieben wurden. Und vorne sieht man Vertreter Mitglieder der Familie Daudet. Und links aber ist, glaube ich, deine Großmutter.
Ist meine Großmutter auf dem Foto, ja. Das ist ganz verrückt.
Und Genau, und dann dieser Fächer und sowas, jetzt sind wir bei Cocteau angelangt, sind auch wirklich sehr besondere Stücke, die dann plötzlich bei Nell aufgetaucht sind. Es handelt sich hierbei um eine Zeitschrift, Le Coq, eine Dada-Zeitung, die so in den 1920, glaube ich, erschienen ist. Ich weiß nicht, ob sie noch lange nach 20 erschienen ist. Ich glaube nicht. Ne? Die hat, das gab nur wenige Ausgaben.
4, 5 Nummern.
Genau. Und alle Bände dieser Zeitschrift zusammengebunden in einem relativ schönen Einband auch. Ja, das hat Cocteau dann offensichtlich deinem...
Nee, das kommt von Daudet.
Oh, okay.
Also, dieses Exemplar, wo er diese Originale gesammelt, aufgebunden hat, so gut das geht. Das sind so, es sind Plakate. Mhm. Ja, ich meine, das ist nie plakatiert worden, aber die Idee war das. Und es ist immer auf solchen Druckplatten entstanden. Und, aber diese Form, also der Bindung, nehme ich mal an, hatte Daudet veranlasst und auch er dann meinem Onkel geschenkt.
Ja.
Also das ist jetzt nicht von Cocteau an meinen Onkel gegangen, sondern über
die Daudets. Ja. Aber offensichtlich wurde dein Onkel immer für würdig erachtet, diese Dinge auch gut zu verwahren. Und ich meine, bis heute sind sie ja in einem wunderbaren Zustand geblieben und dann eben auch jetzt in ein öffentliches Archiv gekommen. Also offensichtlich ist es aufgegangen. Ja, und das ist jetzt wieder ein anderer Zweig vielleicht dieses großen Freundschaftsbaumes, der auch um und mit Cocteau zusammenhängt. Aber der jetzt nicht über Cocteau kam, sondern umgekehrt über Nell kam da jemand zu Cocteau. Also Sie sehen hier einen Cocteau-Brief mit dieser erotischen Zeichnung an Andreas Walser, der Ihnen vielleicht nichts sagt. Das ist ein Schweizer Künstler, der sehr jung gestorben ist, mit 21 Jahren an einer Überdosis. Und der der Freund deines Onkels war. Magst du ein bisschen was zu Andreas Walser sagen?
Ja, ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber auch das ist ein Beleg für das, was damals, ich sag jetzt mal, abging in der Szene. Und dieser Brief ist auch deswegen ganz interessant, weil das ist von Cocteau aus Saint-Cloud geschrieben. Saint-Cloud war der Ort, die Klinik, in der er dort sich in die Entziehungskur und begab und auch sein Opiumbuch geschrieben hat. Ja, das kennen vielleicht einige hier mit diesen also herzzerreißenden Zeichnungen, nicht? Also und ich sage mal, das war vielleicht etwas, was den Cocteau ausgemacht hat. Der hat das halt vertragen. Der ist durch alle diese Stürme durchgekommen. Mein Onkel hat es nicht vertragen.
Aber es rechtzeitig.
Und das hat ihn gerettet. Und so einen wie den Walser hat es zerrissen.
Ja.
Nicht? Und Walser, ist bemerkenswert einfach auch als zeichnerisch, als malerisches Talent und hat aber auch hinterlassen Schriften, insbesondere eine sehr, sehr umfangreiche Korrespondenz, die jetzt auch in Marbach liegt, die so etwas wie ein Tagebuch auch dieser Strecke, dieser 18 Monate Paris von also Ende 28 bis Anfang 30 ist.
Genau, aber wir springen jetzt wieder weg von Walser. Wenn Sie sich für ihn interessieren, er ist unglaublich interessant, dann kommen Sie nach Marbach und lesen Sie
Briefe.
Wir gehen wieder zurück zu Nell und Cocteau und enden jetzt aber diesen Teil unserer Präsentation heute mit dieser Widmung von Cocteau an Nell. Wo habe ich die Übersetzung? An Nell, den Freund aller Freunde, das goldene Herz, sein lebenslanger Freund Jean. Ja, ein lebenslanger Freund und eine lebenslange Freundin ist Marguerite Yourcenar gewesen. Mhm. Er war nicht nur ihr befreundet, sondern er war auch ihr Lektor. Und er hat sie über viele Jahrzehnte betreut.
Also als Lektor, solange er bei Gallimard war, nachdem die Jursena bei Grasset begonnen hatte. Also er hat in gewisser Weise, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er sie abgeworben hat, weil der Typ war mein Onkel nicht. Er war da viel zu scheu und ließ die Dinge auf sich zukommen. Aber das war eben so, das waren Umstände. Denn also der sie zunächst betreut hat, war ja Fréniaud bei Grasset. Und da entstand dann diese Dreiecksgeschichte. Und Sie kennen ja vielleicht diese Geschichte, diese Novelle, den Fangschuss, den Schlöndorff verfilmt hat. Und das ist dieser Stoff, der eben diesen Hintergrund in der verlegerischen Wirklichkeit hatte. Jursena war in Fréniaud verliebt, aber Fréniaud hatte eine Beziehung zu meinem Onkel. Und es entstand die Freundschaft zwischen Jursena und meinem Onkel. Sehr kompliziert. Aber es klingt komplizierter, als es war.
Und letztendlich sind ja immer alle befreundet geblieben, oder?
Also ja und nein. Also mit meinem Onkel ja, immer. Mit Jursena.
Mit Fréniaud nicht.
Mit Fréniaud nicht. Also Jursena und Fréniaud, das ist dieses Bild, das sie da gewählt hat in einem dieser Briefe. Nicht, wir waren zwei Bäume und es gab eine Zeit, da neigte sich der eine stark zu dem anderen hin und meinte sie, der eine vielleicht ein bisschen mehr als der andere Baum. Und von einem gewissen Zeitpunkt an wuchsen sie auseinander, beziehungsweise jeder in die Höhe. Und aber so beschrieb sie dieses Verhältnis. Und also da kamen ein paar Dinge dazu, für die Jursena, einfach zu schwer wogen. Mein Onkel war sehr versöhnlich vom Typ her. Und insofern blieb sein Verhältnis auch nach dem Krieg zu Fréniaud war okay. Aber das meinst du, glaube ich.
Ja,
und zu Jursena, das war wirklich eine Lebensfreundschaft, weil sie eben auch sie hatten in vielen Dingen doch sehr ähnliche Ansichten, auch Interessen. Und das hat sie verbunden, auch nachdem mein Onkel nicht mehr im Verlag war, haben sie sich doch auch brieflich ausgetauscht. Und das meinst du wohl, dass diese Korrespondenz ist Teil dieses Bandes, aber es gibt auch andere Briefbände mit Briefen von Jursena, in denen Briefe an ihn veröffentlicht sind.
Genau, also das ist diese Publikation, die Briefe zwischen den beiden, wobei nicht alles, was tatsächlich da ist, darin enthalten ist. Und dieser Briefentwurf, den Sie links sehen, der ist von Nell an Sie. Vielleicht zu Jursena noch mal kurz. Sie, also große französische Schriftstellerin, auf dem deutschen Markt ist leider kaum was lieferbar im Moment. In Frankreich verkauft sie sich immer noch sehr gut. Sie ist die erste Frau gewesen, die in die Académie Française aufgenommen worden ist. Und die Lebenssituation, also sie war in ihren Lektor verliebt, hat sich dann aber mit einer amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Grace Frick zusammengetan. Also die beiden waren dann ein Paar, auch bis zu ihrem Lebensende. Und sie ist 39 auf relativ abenteuerlichen Wegen in die USA emigriert. Und diese Briefe stammen jetzt aus dem Jahr 45 beziehungsweise 46, also Ende 45, schreibt Nell an sie und sie antwortet dann Anfang 46. Das ist, wie gesagt, ein Entwurf und man sieht da an diesem Entwurf, wie genau er schreibt, also wie er entwirft, wie er durchstreicht. Es gibt die Nummer 7, gibt es zweimal, 7 und 7.1, sind sie da links vielleicht. Er ihm ist es offensichtlich wichtig, was er ihr schreibt. Inhaltlich ist es auch sehr spannend. Die beiden halten sich im Grunde genommen auf dem Laufenden über die Entwicklung des Literaturmarktes im jeweiligen Land. Und aus diesen Briefen wird auch deutlich, dass sie sich gegenseitig mit Literatur versorgen. Und sie dankt in diesem Brief auch für Bücher, die Nell ihr in die USA geschickt hat. Und dabei ist das Wort Schwarzmarkt, also Marché Noir, ja, auch aufgetaucht. Worum geht es da?
Ja, das klingt jetzt im Jahre 45 ein bisschen aus der Zeit gefallen, bezieht sich auf Exemplare, die 42, 43 erschienen sind, zu Zeiten der deutschen Besatzung. Also beispielsweise dieser Titel von Aragon, Les Voyageurs Impériaux. Und darauf bezieht sich das, dass er aus seinen Beständen, die er im Schwarzmarkt besorgen konnte,
beziehungsweise seine Mutter,
aus den Beständen ihr diese Bücher schickt, für die sie sich interessiert. Mhm. Und dazu gehören natürlich auch der Sartre und Saint-Exupéry und es ist auch Queneau und Cocteau und Valéry und also die ganze Liste. Und sie revanchiert sich mit Care-Paketen.
Aber Care-Paketen, auch mit Literatur und auch
Empfehlungen. Auch so, ja. Und die Literatur, was ihn dann interessiert, ist, er hat so ein Projekt, ein Novellenprojekt, amerikanische Novellen. Und da ist sie sozusagen sein Scout, beziehungsweise bringt ihn zusammen mit dieser Florence Cottman, die Literaturagentin ist. Also man merkt einfach, da war jetzt diese große Zeit der Trennung und sie versuchen einfach, das wieder gut zu machen, aufzuholen, sich auf neuesten Stand zu bringen.
Das nächste überspringen wir, glaube ich, aus Zeitgründen. Hier haben wir auch nochmal eine Widmung, da springen wir aber auch drüber hinweg. Auch über dieses Bild. Hier sieht man Fréniot.
Nein, nee, Queneau. Ja. Mein Onkel war also das Glück, dass er als junger Mann den Queneau entdeckt hat und zu Gallimard gebracht hat. Und zwar nicht nur als Autor, denn Queneau wurde dann auch ein ganz wichtiger Verlagsmitarbeiter ab 38. Auch in den Jahren der Besatzung war Queneau neben Jean Poulain einer der Stützen des Verlags.
Und das ist eine Fotografie.
Und das ist auch eine von Nell. Ja.
Genau. Und auf den Folgen.
Und Gaston in der Mitte. Ja,
ja, genau. Also das ist ja Gaston Gallimard. Und hier sehen Sie das Verlagsgebäude, das habe ich schon angekündigt. Und jetzt kann man ganz gut erkennen, dass Sie, Madeleine Boudot-Lamotte dort auf den
Schiff. Meine Mutter wurde dann ab 40, also sie, das war ja Mirande, ich weiß nicht, ob du Mirande zeigst.
Da würde ich jetzt zukommen.
Okay.
Dann sprechen wir da kurz. Das,
im
September 39.
Also kurz nach Kriegsbeginn.
Genau. Bricht in Paris die Angst
Panik.
Vor Angriffen der Deutschen aus. Und der Verlag zieht mit den wichtigsten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Normandie, aufs Land.
Wo die Mutter von Gaston Gallimard ein Landhaus hat.
Genau. Und die Geschwister Boudot-Lamotte
sind dabei.
Und diese beiden Fotos stammen eben auch von Nell. Also es gibt noch viel mehr und die sind wunderbar. Und die zeigen eben diese Geschichte dieses Verlagsexils, wenn man so will. Madeleine Boudot-Lamotte ist als Sekretärin ursprünglich in der Herstellung, kommt dann aber ins Direktorenbüro, glaube ich.
Und also wird seine persönliche
Mitarbeiterin. Und hier sieht man die beiden auch, also links, der mit dem hellen Jackett und der Schirmmütze ist.
Also der ans Steuer geht, ja,
ja, genau.
Ist Gaston. Links ist sein Bruder Raymond. Und die beiden haben ja oft Ping-Pong gespielt. Also Gaston sagt, also wissen Sie, da muss ich erst noch mit meinem Bruder Raymond sprechen. Und Raymond sagt, ja, ich weiß ja nicht, was mein Bruder Gaston spielt. Also ja, wie überhaupt, also ich habe euch ja auch, da ist ja zum Beispiel diese Claudel, Briefe. Und da gibt es immer wieder, schenkt er dem Gaston ein. Das ist unglaublich. Also da ist Thomas Bernhard an die Adresse von Umselt fast harmlos. Ja? Und der Gaston pariert das erstens, indem er die Briefe selbst nicht beantwortet, sondern beantworten lässt, was den anderen natürlich immer noch nicht versöhnt. Aber so spielen, und die hatten auch ein gemeinsames Büro. Also so ein bisschen wie im Kontor.
Genau, und da arbeitet deine Mutter.
Und meine Mutter.
Und lernt alle kennen und scheint auch Eindruck gemacht zu haben. Und ein Zeugnis dieses Eindrucks ist diese Widmung. Darf ich dir das wieder übergeben, die vorzulesen?
Ja, ich gucke hier da. Pour Mademoiselle Madeleine Boudot-Lamotte, obligeante et peu visible. Paul Valéry. Ja, hilfreich, aber wenig sichtbar. Ja gut, das war auch ihre etwas mehr, ja, sollte sie ja auch gar nicht sein.
Genau. Ja, und jetzt sind wir im Krieg und jetzt wollen wir auf die versprochene Liebesgeschichte zu sprechen kommen. Die beiden haben sich ja vorm Krieg kennengelernt. Dann wird es schwierig, Kontakt zu halten, aber durch diese Verlagsbeziehung geht es eben. Und dann irgendwann haben sie keinen Kontakt mehr zueinander. Und in dieser Situation schreibt Beck, jetzt sind wir wieder in Deutschland, an seinen Lektor Horst Wiemer einen Brief, also der stammt aus dem August 1944. Und der Brief ist insofern interessant, dass er auch über die Zerstörung des Verlagshauses hier spricht. Ich lese ganz kurz vor, aber ich glaube, Sie können es auch vielleicht mitlesen. Sie vermuten, die Zerstörung des Verlagshauses ist natürlich ein einschneidendes Ereignis. Sie vermuten ganz richtig, dass viele unersetzliche Erinnerungen dabei verloren gegangen sind. Für den Verlag ist besonders schmerzlich, dass die ganze Autorenkorrespondenz den Flammen überantwortet werden musste und so weiter. Aber ich will jetzt vor allem auf den letzten Abschnitt nochmal eingehen, denn da heißt es, von Madeleine habe ich leider auch nichts mehr gehört. Ich hätte auch gar nicht den Mut gehabt, ihr in der Zwischenzeit einmal zu schreiben. Solche Briefe sind ja heute gar nicht so einfach. Was wir bei ihrem letzten Besuch befürchteten, das ist zum Teil ja nun in München eingetreten. Sie wird die Stadt, die sie vor 2 Jahren noch in ihrer Schönheit gesehen hat, nicht mehr wiedererkennen. Also ich war jetzt tatsächlich überrascht, dass Madeleine offensichtlich 1942 in München war. Mhm.
Frag nicht wie. Weißt du, sie war auch, sie hat ja auch das Kriegsende dann in München erlebt, beziehungsweise sie ist dann mit den amerikanischen Truppen als Krankenschwester. Weißt du, meine Mutter hat sich dann immer was einfallen lassen. Und in dem Zusammenhang, sie hatte einfach diese inneren Kompassstimme, die ihr gesagt hat, da musst du jetzt hin. Und das machte sie dann auch.
Genau, also sie ist 42 und auch 40, glaube ich, nach Deutschland gekommen.
Naja, sie wollte einfach mal schnuppern.
Ja, und sie wollte Horst
mal an.
Ja, und dann, 1944, haben die keinen Kontakt. Sie haben ja vielleicht auch gerade gesehen, dass dieser Brief an ein Krankenhaus gerichtet ist. Also er ist verwundet worden. Dann bricht wahrscheinlich der Kontakt ganz ab durch die Zeitgeschichte eben auch. Und sie lässt sich dann als Rotkreuz-Schwester mit den amerikanischen Truppen nach München verlagern. Also die ist so willensstark und hat dann vor, ihren Geliebten zu suchen, und sie findet ihn. Hm. Und da gibt es auch schöne Texte drüber. Ich glaube, aus Zeitgründen springen wir da jetzt drüber hinweg. Also die Familie Beck spielt auch eine Rolle. Die beiden treffen sich und sie heiraten ganz schnell und auch ganz heimlich. Und Beck hält die Traurede, aus der ich eigentlich gerne vorgelesen hätte. Aber wenn Sie Interesse dran haben, da steht sie drin. Hier sehen Sie die beiden übrigens, also als junges Paar noch in Baden-Baden. Und jetzt möchte ich zu einem Brief von Ernst Jünger kommen. Ernst Jünger hat beide kennengelernt in Paris. Also er war ja als Offizier in Paris. Auch das immer wieder, finde ich, so als jemand aus der heutigen Zeit so schwer begreiflich, dass man als Besatzer, als Feind dort war, aber dann trotzdem eben Freundschaften entstanden, Verlagskontakte weitergeführt wurden. Und Jünger schreibt an Horst Wiemer. Moment. Ja, hier. Bitte grüßen Sie auch Ihre Gattin recht herzlich von mir. Es sind die kleinen Fäden, die die Völker zusammenspinnen, und sie halten in ihrer Summe fester als die Kabel der Staatsverträge und der großen Politik, die oft mit lautem Knall entzweireißen. Also ich finde, das sagt er sehr schön. Und auf der zweiten Seite oder am Ende dieses ersten Blattes geht er dann nochmal kurz auf Madeleine ein, bittet nämlich um Bücher, die sie für ihn doch besorgen möge, und lässt dann am Ende Grüße ausrichten, und zwar an die alte Madame Boudet.
Also Boudot Lermont.
Ja, hier steht Boudot. Die alte Madame Boudot. Entschuldigung. Also die Großmutter. Und fügt hinzu, dass Vater und Bruder so lange zürnen, ist ja beinahe wikingerhaft. Hoffentlich nicht
a perennité.
Ah ja, also auf nicht Ewigkeit. Auf Dauer, nicht auf Ewigkeit. Genau. Deine Familie mütterlicherseits war nicht begeistert über diese Verbindung.
Nein, also sie war natürlich nicht begeistert. Heiratet da jemand, der nichts hat, der staatenlos geworden ist, der in ein zerstörtes Land
zieht. Ja, vor allem ein Deutscher ist.
Naja, was heißt Deutsch, weißt du? Nicht? Also für die Franzosen ist ein Danziger ein Deutscher. Ja, aber wenn es kommt, auch München war ja, was war das schon? Nicht? Das war ein Schutthaufen. Und da waren die nicht begeistert. Bei meinem Onkel, denke ich, war es auch, er hat, ich sag mal, seine Komplizin verloren. Nicht, aber das hat sich dann sehr bald eingerenkt. Also meine Mutter hat einen sehr klugen Brief, ich glaube, nicht, kann man sagen, an ihren Vater geschrieben. Aber also die Funkstille hat sicher mehr als ein Jahr angedauert. Und dann wurde auch alles also wieder gut. Also ich habe an diesen Großvater und den Onkel auch also die besten Erinnerungen. Mhm. Aber es war, also die Familie der Boudot Lamotte war, und auch dafür gibt es Belege, also nicht deutschfreundlich. Das hatte auch schon mit dem Ersten Krieg zu tun,
ich meine,
der viele Brief, Wunden geschlagen hat.
Der Brief von Jünger stammt ja aus dem Sommer 47.
Ja, das
und geheiratet haben die beiden ja, die haben, 45.
Also die haben im Oktober 45. Ja. Und das hatte auch eine Bewandtnis, weil da galt zu dieser Zeit ein Gesetz, das es ihnen ermöglicht hat, zu heiraten, ohne ein Aufgebot zu bestellen. Und das wäre, also an sich waren sie schon zu spät dran. Und der Standesbeamte hat gesagt, das geht nicht. Und dann haben sie verhandelt.
Als wir darüber geredet mit haben, hast du mir Tränen erzählt, sie ist in Tränen ausgebrochen.
Das ist eine Form,
das war die Verhandlungsstrategie.
Daraufhin ist der Beamte, irgendwie hat sich erweichen lassen, dann muss ich mit meinem Vorgesetzten sprechen. Und dann kam er zurück und hat gesagt, ich habe mit ihm gesprochen, es wird zurückdatiert. Und dann haben sie zurückdatiert. Also streng genommen ist das natürlich, sind sie nie verheiratet. Aber so ist das gelaufen. Und das fanden die natürlich nicht toll. Ja, das muss man schon sagen. Aber du kennst es ja, diesen, nicht meine
Mutter. Ja, und spätestens, wenn dann die Kinder kommen, renkt sich meistens wieder alles ein. Ja. Auf dieser Folie sehen Sie jetzt die beiden als schon etwas ältere Menschen mit der richtig alten Annette Kolb in ihrer Mitte. Und ein besonders schönes Gemälde, das ein über Porträt. Madeleine hängt, genau. Aber da gehen wir jetzt auch nicht drauf ein.
Also das ist ein Porträt von Marie Laurencin.
Genau, von der wir auch Briefe
Marie
haben.
Marie Laurencin war ja in erster Ehe mit dem Guillaume Apollinaire verheiratet, in zweiter Ehe mit dem Maler, der deutschen Maler Wädchen, und wurde dadurch sogar Deutsche für eine gewisse Zeit. Und habe ich dir nie so genau erzählt. Jedenfalls war die Laurence jemand, der sagte, Madeleine, machen Sie, was Sie machen. Also hat sie bestärkt. Und dann hatte sie für meinen Vater dieses Bild nochmal nachgemalt. Also es gibt noch zwei andere Porträts von den Geschwistern aus einer früheren Zeit. Und für meinen Vater hat sie dann das gemacht. Mhm. Und Annette Kolb, das war am Vortag ihres 97. Geburtstags hier in München.
Ja, man kann sagen, dass das Haus deiner Eltern sehr gastliches war. Also Leute kamen gerne zu euch. Es gibt sogar einen Zeitungsartikel über Cocteau, der in München zu Gast war. Und darin wird das gute Essen beschrieben. Aber warum ich das jetzt noch dazu genommen habe, ist, um zu zeigen, dass hier jetzt auch mal Madeleine eine der treibenden Kräfte ist in einem dieser Briefwechsel. Denn mit Annette Kolb war vor allem sie befreundet. Also so wie mit Ernst Jünger, der stärker mit Horst Wiemer befreundet war, auch Madeleine in die Freundschaft hineingezogen wurde und es auch Briefe von Jünger direkt an Madeleine dann später gibt. So ist es auch bei Annette Kolb. Also Horst wird in dem Fall mit in den Freundschaftsbund genommen. Und das ist sehr schön, nämlich dadurch gibt es in diesem Briefkonvolut auch Briefe, die ich problemlos lesen kann, nämlich die neben den französischen an Madeleine auch deutsche an Horst. Genau, also das ist sehr schön, dass so dieser Briefwechsel wirklich dann auch immer wieder mit den Sprachen hin und her springt.
Meine Kolb war, das war eine Herzensfreundschaft. Sie hatte ja selbst, also ihre Mutter war Französin, der Vater war Bayer. Und das war natürlich auch, das machte den großen Charme auch dieser Altersfreundschaft aus. Denn Annette sprach fließend Französisch und war eine glühende Europäerin. Ja, als Pazifistin hat sie nicht immer reüssiert, leider, ja. Aber also in dieser Phase, die kam sehr oft, und da wurde dann heftig diskutiert. Und das Thema war immer Europa.
Eine Freundschaft, bei der es, glaube ich, nicht ganz so leicht immer war, also mit den anderen hineinziehen, das war die Arbeitsbeziehung, aber eben auch freundschaftliche Beziehung zwischen deinem Vater und Heimito von Doderer. Und so wie Nell auch Autoren für Gallimard entdeckt hat, so kann man sagen, hat Horst Wiemer Doderer eigentlich zu dem gemacht, der er heute ist, nämlich ihn, der schon wenige Bücher veröffentlicht hatte, völlig erfolglos, mit Beck zu dem Autor gemacht, den wir heute kennen. Und kennengelernt haben die beiden sich 1937, genau. Magst du darüber was erzählen?
Also mein Vater war 36 in den Verlag gekommen und 37 erreichte den Verlag ein Manuskript, das Herr Haibach, H-A-Y, aus Wien an den Verlag geschickt hatte. Doderer suchte einen Verleger. Und dieses Manuskript landete mit der Erzählung Ein Umweg, landete auf dem Schreibtisch meines Vaters. Und das hat er gelesen und das hat ihn gepackt. Und da hatte er eine Lektoratskollegin, die auch sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, Luise Laporte, und die teilte dieses Urteil. Und so entstand die Verbindung zu Doderer.
Genau, Horst Wiemer hat selber darüber geschrieben, wie er dann völlig euphorisch im Verlag rumgelaufen ist und gesagt hat, ich habe einen Dichter entdeckt. Und bei den meisten eher so auf Kopfschütteln stieß, außer bei seiner Kollegin Louise Laporte. Ja. Und die beiden waren dann auch mit Doderer so ein Team, kann man sagen. Da werden wir auch gleich noch was zeigen. Hier kurz ein Brief aus dem Jahr 1940. Und hier sieht man, dass auch in der Situation als Soldat, also nicht Doderer, der ist zu Hause in Wien, Aber Horst Wiemer ist eingezogen und auch ein einfacher Soldat, glaube ich, an der Front. Lektoriert er im Grunde genommen weiter und steht mit seinem Autor im Kontakt. Übrigens ist das keine Besonderheit. Wir haben ganz viel solcher Autor-Lektor-Korrespondenz in unseren Beständen. Und auch nicht nur im Zweiten, auch im Ersten Weltkrieg und so weiter. Also das ist nichts Unübliches. Ich will jetzt nicht inhaltlich auf diesen Brief eingehen. Ich verstehe auch nicht alles in diesem Brief. Wäre sicher mal interessant, den sich genauer anzuschauen und das zu recherchieren. Aber hier schreibt Dodara noch an seinen lieben Freund und sieht ihn. Und der nächste Brief, den Sie wahrscheinlich nicht gut lesen können, weil die Schrift doch immer sehr klein ist, der aus den 50er Jahren stammt, da heißt es schon, mein lieber Horst. Und was ich sehr schön finde, und das können Sie, glaube ich, gut sehen von Ihren Plätzen aus, oben der Briefkopf, Heimito und von Dodara ist durchgestrichen. Und ich möchte Ihnen aber diesen Brief jetzt auch kurz vorlesen. Also, aus dem Dezember 57. Mein lieber Horst, dir möchte ich vor Ende des Jahres noch besonderen Dank für deine Worte und so weiter, da überspringe ich ein bisschen, wünschen oder sagen, danke Horst, dass heuer 20 Jahre vergangen sind, seit wir begonnen haben, zusammenzuarbeiten. Und wir haben was fertig gekriegt. Da besteht kein Zweifel. Was nun kommt, scheint in die Breite gehen zu wollen. Aber ich werde das Gegengewicht nicht ermangeln und das Koordinatensystem Qualitas, Quantitas in Balance halten. Jedenfalls hat sich unser gemeinsames Werk eine gehörige Gasse gebrochen. Das dürfen wir heute nach 20 Jahren feststellen. Gegen uns kann keiner mehr angehen. So können wir nun in Ruhe disponieren. Ich danke dir und umarme dich, Heimito, 29. Dezember 57. Genau, also da wird doch deutlich, dass Heimito von Dodara ihn als Mitgestalter seiner Werke sieht. Und das, glaube ich, nicht zu Unrecht, denn bei aller Zurückhaltung hat Horst Wiemer eine kleine Szene kolportiert. magst du die erzählen?
Nee, musst du.
Soll ich die erzählen? Gut, und zwar beschreibt er, wie Dodara ihm sagt, mein Roman, die Dämonen, die auf die Strudelhofstiege aufbauen sollen, ist fertig, reicht das ein. Und Horst Wiemer ist überhaupt nicht der Meinung, dass es fertig ist. Und er reist zu seinem Autor persönlich nach Wien, um das mit ihm zu besprechen. Und es wird eine unerfreuliche Szene. Er drückt das irgendwie so aus, nur durch unsere kultivierte oder unsere Erziehung haben wir uns dann weiter wie kultivierte Menschen einander gegenüber verhalten. Es gewittert draußen, also ob das jetzt von ihm erfunden wurde, um die Dramatik der Szene zu steigern oder tatsächlich so war, auf jeden Fall sitzt er fest, weil es draußen in Strömen regnet. Die Stimmung ist sehr angespannt. Er sagt ihm nämlich, du musst im Grunde genommen 100 Seiten streichen und neu schreiben. Und also in angespannter Stimmung verlässt er seinen Autor. Und am nächsten Tag, und denkt so, oh je, was passiert jetzt? Und am nächsten Tag bringt Dodara ihm eine Pfeife.
Ins Hotel.
Eine Pfeife, eine ähnliche, wie er sie selber raucht, die Wiemer immer bewundert hat, und bringt ihm diese Friedenspfeife. Und in dem Band Die Dämonen, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, ja, hier. Da findet man dann später folgende Widmung. Für Horst Wiemer, dieses unser gemeinsames Werk, mit dem wir 19 Jahre beschäftigt waren. Also er hat es ihm offensichtlich nicht nur nicht übel genommen, sondern ihm dafür gedankt, dass er ihn aufgefordert hat. Er macht es auch, also er fängt sofort an, umzuschreiben. Sind wir genau pünktlich? Ich habe jetzt einige Sachen übersprungen. Also auch unbekannte Texte von Dodara haben Sie jetzt nicht gehört. Aber wie gesagt, Marbach ist ja gar nicht weit. Kommen Sie einfach zu uns.
Danke. Danke.